Eine neue Woche, eine neue Folge des Zweite Luft Podcasts. Mein Blick, der geht heute ins schöne NRW und besser gesagt noch ins schöne Bocholt, denn dort bin ich verbunden heute mit dem großen Chef von Rose Bikes. Thorsten Heckrath-Rose ist heute mein Gast. Für mich wird es ein bisschen schwierig, ich hatte es ihm im Vorgespräch schon gesagt, ein kleiner Zungenbrecher. Herkenrath interviewt Heckrath, aber das soll meine Sorge sein. Erstmal hallo lieber Thorsten, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst.
Ja, hallo Felix, danke für die Einladung.
Lieber Thorsten, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, hast du im Januar Silberhochzeit bei Rose Bikes. 25 Jahre bist du dann tatsächlich schon beim Unternehmen, was deinen Namen mehr tragen darf, mit an Bord. Wie fühlt sich das so für dich an?
Ja, ich bin ja quasi eingeheiratet, ne? Also ich habe den Namen ja angehängt und nee, ich freue mich total darüber. Wir haben das tatsächlich auch gerade letzte Woche festgestellt. Meine Frau hat gesagt, dann darf ich dir ja dein Geschenk überreichen. Ich bin schon ganz gespannt.
Was sind denn so die, wenn du mal auf die 25 Jahre zurück blickst, was sind denn so die für dich größten Meilensteine, nenne ich es jetzt mal, gewesen, so in der Entwicklung von Rose Bikes?
Ja, Meilensteine im Nachgang zu definieren, fällt ja immer so ein bisschen schwer. Ich glaube, es waren ein paar größere Dinge dazwischen. Und zwar einmal sicherlich der ganze Teil Digitalisierung, würde man ihn nennen. Also alles, was letztendlich mit der digitalen Entwicklung unseres Geschäftsmodells zu tun hat. Ausbau des Webshops, der wurde damals tatsächlich, das war so die erste Amtshandlung meiner Frau, schon 1997, glaube ich, eingeführt. Da war ich noch gar nicht da. Aber dann, als ich dann auch mit dabei sein durfte, da hat man dann deutlich die Dynamik gespürt, dass sich das Einkaufsverhalten wirklich dramatisch verändert hat, gerade so Anfang der 2000er. Also da würde ich sagen, der Schritt dahin, wirklich sehr konsequent zu sein, das war sicherlich ein Milestone. Verbunden damit dann auch 2014 zu entscheiden, keinen Katalog mehr zu drucken. Damit gehörten wir ja auch zu denen, die sowas relativ früh verändert haben in ihrem Geschäftsmodell. Es gibt ja bis heute noch Unternehmen, die dicke Kataloge drucken. Dann sicherlich ein weiterer wichtiger Milestone. 2008, 2009 haben wir angefangen, die ersten Bikes nicht mehr unter der Marke, damals hieß es noch Red Bull, herzustellen, sondern tatsächlich auch den Familiennamen Rose zu nutzen für Bikes. Das ging so tatsächlich 2008, 2009 los und Anfang der 2010er haben wir tatsächlich komplett umgestellt, war für uns auch mit viel Unsicherheit behaftet, weil wir einfach nicht wussten, wie die Leute darauf reagieren, aber war im Nachhinein komplett der richtige Schritt, da einfach die Tradition und die Heritage so ein Stück weit dann auch rauszukehren. Und dann sicherlich 2014 nochmal, dass wir uns getraut haben, in Anführungsstrichen getraut haben, einen Standort außerhalb unseres Headquarters hier in Bocholt zu eröffnen mit dem ersten Store außerhalb Bocholts, nämlich in München. Das war für uns dann auch nochmal so ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Omnichannel und ja, letztendlich auch wieder sehr, sehr nah an den Kunden ranrücken zu können, auch wenn er vielleicht oder wenn sie vielleicht relativ weit von uns entfernt wohnt. Das würde ich sagen, das waren so ganz, ganz wesentliche Milestones, rückblickend,
die dazu geführt haben, dass unser Geschäftsmodell heute so ist, wie es ist.
Jetzt hast du das schon ein bisschen durchsickern lassen. Rose Bikes ist ja durchaus ein Familienunternehmen. Gibt es denn Dinge, die du von früheren Generationen übernommen hast oder gibt es auch Dinge, die du ja bewusst umgestellt hast vielleicht auch, wo du gesagt hast, nee, davon müssten wir uns dann doch bitte einmal lösen?
Es sind ja Entscheidungen, die treffe ich gar nicht alleine, sondern die treffen wir dann immer gemeinsam. Früher war das dann tatsächlich eher der Familienrat, der sich getroffen hat. Heute trifft man sich dann auf Management-Ebene mit unseren Direktoren und Head-Offs. Ich glaube, das ist eigentlich auch so die maßgebliche Veränderung, die wir in der Orga gesehen haben, dass wir weg von einem familiengeführten Unternehmen hin zu einem managementgeführten Unternehmen uns entwickelt haben. Und das ist einfach total wichtig, dass man in so einer Wachstumsphase, wie wir sie jetzt auch in den letzten Jahren erlebt haben, die Last einfach auf mehrere Schultern verteilt und dann letztendlich sicherlich auch die Art der Führung ein Stück weit entwickelt und in die Neuzeit bringt und sich einfach auch darauf einlässt, wie neue Generationen das Arbeitsleben wahrnehmen und wie sie sich letztendlich auch ihre Arbeitsumgebung und auch Führung wünschen.
Wie wie gelingt es euch denn, denn so ein Familienunternehmen, also aus von meinem Blick von außen, hat ja dann doch immer so einen ganz gewissen Charme, aber wie gelingt es euch denn dann doch bei als wachsendes Unternehmen oder als über die Jahre immer größer werdenderes Unternehmen diesen Charme von so einem Familienunternehmen aufrechtzuerhalten? Also wie präsent ist tatsächlich so die Familie Rose bei Rose Bikes?
Wir tauchen nicht nur im Namen auf, sondern wir sind tatsächlich auch anwesend. Nee, das ist tatsächlich sicherlich ein wichtiger Punkt. Man kann, glaube ich, einfach nicht genug anwesend sein, so wie zumindest sich viele Leute das im Unternehmen wünschen. Darum geht es aber letztendlich auch nicht. Ich glaube, wichtig ist, dass man seine Kultur und auch den Spirit, der im Unternehmen herrscht, dass man den ein Stück weit auch begleitet und dass man da einfach auch sehr sorgsam mit umgeht, weil das ist mit das höchste Gut, was man hat. Die Menschen, die hier arbeiten, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie man sich auch hilft. Man kennt natürlich jetzt dann in so einem mittlerweile sehr großen Unternehmen nicht mehr jeden Einzelnen. Das ist überhaupt nicht möglich, aber wir versuchen halt schon irgendwie immer die Tür offen zu halten und einen gewissen Draht auch und eine gewisse Nahbarkeit aufrechtzuerhalten. Und letztendlich, ja, so wie du es vorlebst, bekommst du dann auch zurück, ne?
Seht ihr euch denn heute noch als, ich sag mal, als einfach nur als klassische Fahrradmarke oder vielleicht auch mehr schon so als Lifestyle und irgendwie Erlebnis-Brand, sage ich mal neudeutsch?
Ja, das ist natürlich tatsächlich auch eine große Veränderung, die du ansprichst. Die hätte ich jetzt was unterschlagen. Wir waren natürlich dann gerade so in der Zeit, als wir uns in Richtung Online-Business und auch im Katalog so aufgehalten haben, sehr stark Drittmarken geprägt und sehr viele Ersatzteile und Zubehör und Bekleidung verkauft. War ein Anteil von fast 70% und ungefähr 30% waren Fahrräder. Und diese Relation, die hat sich auch verschoben, weil wir haben einfach festgestellt, dass das Risiko, was du hast, wenn du quasi als fast reiner Händler unterwegs bist, und diese Abhängigkeit, die du hast von Drittmarken, dass sie einfach sehr, sehr gefährlich wird, weil einfach mittlerweile ein enormer Preiskampf auf großen Plattformen stattfindet, auf den einschlägigen Seiten, die halt Radsportzubehör verkaufen auch. Du hast Amazon und Co., die einfach eine unglaubliche Dominanz ausüben. Und dieser Preisverfall und diese Abhängigkeit auch von der Performance, wie sich dann Drittmarken entwickeln, das wollten wir für uns ein Stück weit verändern und wollten uns daraus lösen und haben deswegen halt auch bewusst entschieden, dass wir uns in Richtung Bike-Brand entwickeln wollen, dass wir einfach massiv zusätzliche Investitionen fahren in Richtung Entwicklung unserer eigenen Rahmenplattformen und Fahrradplattformen, Entwicklung der Marke. Das, was Marke ausmacht, einfach ganz klar in den Vordergrund stellen. Und das hat sich einfach als komplett richtig erwiesen, sich rauszubegeben aus dieser Handelsfalle, wenn man den so nennen möchte, ja, hin zu mehr Unabhängigkeit und einfach die Geschicke mehr in der eigenen Hand haben. Das war unser Ziel.
Kannst du denn davon auch so ein bisschen, ja, vielleicht ableiten, wie sich eure Kunden so dann in den Jahren so entwickelt haben, also wo ihr so ein bisschen herkommt und wer heute gerne zum Rose Bike greift? Also wenn ich jetzt nur kurzer Ausblick hier aus Hamburg oder Einblick hier aus Hamburg, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel so eine Standardrunde ist, hier so am Deich mit dem Rennrad zu fahren, da ist ja, ich sag mal, neben eurem Mitbewerber aus Koblenz, seid ihr schon wahrscheinlich mit die am meist vertretene Marke, die da so rumrollt. Aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen aufzeigen, wie sich die Kundschaft da einfach ja verändert hat vielleicht auch.
Ja, ich glaube, dass sich zum einen natürlich der Markt komplett verändert hat. Gerade so in der Zeit, als ich gestartet bin, war das schon sehr männlich geprägt, sehr von viel technischem Verstand und Wissen und natürlich auch der einen oder anderen sehr nerdigen Diskussion. Mein Schwiegervater sagt immer so etwas ketzerisch, da wird dann über Speichennippel und die Farbe diskutiert. Grundsätzlich hat sich das einfach komplett verändert, weil Fahrrad ist einfach sehr stark zu einem Lifestyle-Produkt geworden und auch in gewisser Form erwachsen geworden. Auch die Branche ist erwachsen geworden. Wir haben uns viel Hilfe von außen geholt. Gerade so im Zuge der Digitalisierung hast du sehr viele IT-Fachleute mit reinbekommen, die den Bereich sehr stark entwickelt haben. Und dann natürlich über die gesamte Supply Chain einfach Leute mit im Boot, die einfach sehr viel Fachwissen aus anderen Industrien mitbringen. Das Gleiche gilt letztendlich auch für die Produktentwicklung. Einfach Ingenieure, bis rein in den QM-Bereich, wo einfach sehr viel Fachwissen jetzt da ist, sehr viel Expertise da ist, die es vorher in der Fahrradindustrie, glaube ich, einfach gar nicht gab. Und das hat dann auch den Blick so ein bisschen geöffnet und hat dazu geführt, dass man halt jetzt auch nicht mehr nur die Nerds im Visier hat, sondern dass man auch verstanden hat, dass der Markt einfach viel größer sein kann, wenn man eine gewisse Offenheit erzeugt und wenn man es auch Einsteigern ein Stück weit leichter macht, mit dabei zu sein und nicht jeden ausschließt, der keine Klickpedale fährt, ne? Und das hat sich schon im Gesamtmarkt einfach deutlich entwickelt. Ich glaube, dass wir da auch einer der Treiber mit waren in den letzten Jahren, weil wir versucht haben, in unserer Kommunikation und auch in der Art und Weise, wie wir Bikes in Einstiegspreislagen gestalten, dann sehr, sehr gute Entwicklung hingelegt haben aus meiner Sicht. Und wir merken, dass einfach die Berührungsängste aufgrund dieser veränderten Kommunikation und weil wir versuchen, wirklich die Hürden so gering wie möglich zu halten, dass diese Einstiegsängste einfach nicht mehr da sind. Und dann tragen natürlich auch die Stores ein Stück weit zu bei, indem du einfach dann nahe bei den Leuten bist. Und jetzt Hamburg als Beispiel von dir, ist halt letztendlich jetzt auch ein wichtiger Store für uns nochmal gewesen im Norden, dass wir einfach durch diese Präsenz vor Ort auch die Möglichkeit schaffen, dass du Probe fahren kannst, dass du eine Beratung bekommst, dass du aber auch Teil der Community sein kannst, wenn du möchtest. Und das hat sich einfach die letzten Jahre komplett verändert. Und da sind wir total happy mit, dass uns das wirklich auch gelungen ist. Dass die Leute da auch ein so starkes Interesse dran zeigen.
Jetzt hast du die Community gerade schon einmal selber angesprochen. Was ich zum Beispiel bei euch so ein bisschen verfolge oder sehe, ist ja auch das Thema Community Building. Also ihr seid ja durchaus vertreten bei Events, ihr seid engagiert bei Social Rides. Ich sehe euch bei, ich sag mal, Content Creatern oder ich will es so ganz ketzerisch Influencern sagen, aber ich sehe so Podcast-Kollegen noch ein Stück weiter aus dem Norden, die ihr, glaube ich, auch featured. Also ich sehe euch da sehr, 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 sehr breit. Wie wichtig ist es denn heute so, mit solchen Geschichten in der Community stattzufinden? Also das, ich sag mal, ganz klassisch früher mit Marketing, mit irgendwelchen Anzeigen und sonst irgendwie was, ist ja wahrscheinlich da nicht mehr getan, sondern man muss dann wirklich gucken, dass man, wie man das Rad oder das Fahrrad möglichst nah zum potenziellen Käufer bringt, oder?
Ja, absolut. Ich glaube, Schlüssel dazu sind einfach wirklich Glaubwürdigkeit, Authentizität. Das sind Dinge, die da eine Riesenrolle spielen, weil ich meine, da gibt es ja wirklich viele Beispiele, auch du hast gerade Influencer angesprochen, wo man halt genau weiß, da geht es jetzt wirklich nur irgendwie um die Werbung und dann wird halt mit Klicks Geld verdient und dann wird nachher abgerechnet, aber der Influencer oder die Influencerin sind vielleicht wirklich gar nicht irgendwie besonders authentisch für so ein Produkt, sondern haben einfach nur eine wahnsinnig hohe Reichweite. Und da halt wirklich mit Leuten zusammenzuarbeiten, die für das Produkt stehen,
ja,
die auch für diese, wir arbeiten in Experiences, die für diese Experience stehen, die das einfach tagtäglich selbst erleben und denen man das einfach zu 100% auch abnimmt. Das ist einfach Grundvoraussetzung, sonst geht es einfach nicht. Und da achten wir sehr, sehr stark drauf. Und das gilt letztendlich dann auch für alle, die in der Community unterwegs sind. Wenn wir jetzt mit jemandem zusammenarbeiten, der für uns Rideouts organisiert, dann gilt für den genau das Gleiche.
Also wie findet ihr so, ich sag mal, Menschen, die zur Marke passen oder die irgendwie so die richtige Zielgruppe Community mitbringen? Also hier in Hamburg denke ich da an Max Bube zum Beispiel, den ihr ja, glaube ich, featured, der macht ja viel YouTube, aber auch eben die angesprochenen oder angedeuteten Plattfuß-Podcast-Jungs. Ich glaube, die sind ja auch auf Rose unterwegs. Aber wie findet ihr die solche Protagonisten tatsächlich?
Ich glaube, wenn man gleich denkt, dann findet man sich auch irgendwie. Ich glaube, dass das letztendlich alle Wege, die man sich da vorstellen kann, tatsächlich auch zutreffend sind, ne? Also entweder ist eine gewisse Sympathie für Rose als Marke da und wir werden einfach aktiv angesprochen oder wir stoßen halt auf Personen, die als Influencer oder halt irgendwie in der Podcast-Welt unterwegs sind und finden die dann unsererseits cool und sympathisch und können uns eine Zusammenarbeit vorstellen oder man wird vernetzt. Das ist ja heutzutage tatsächlich nicht mehr schwer, auf Personen oder Leute zu stoßen, auf Gleichdenkende zu stoßen. Und das nehmen wir dann halt auch letztendlich wahr und versuchen dann einfach auszuloten, ob man tatsächlich da eine sehr hohe Schnittmenge hat oder nicht. Oder man lernt sich tatsächlich irgendwo bei irgendwelchen Rides auch kennen. Also da gibt es einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich glaube, wenn man ein klares Bild hat von seinem Produkt und seiner Marke und auch von den Fahrerinnen und Fahrern, die dann dahinter stehen, und von dem, was man bieten will, dann
ist es eigentlich relativ klar, mit wem kann man arbeiten und mit wem nicht.
Ja, okay. Vielleicht mal ein bisschen ein paar Jahre zurück. Da gab es ja so die genug besprochene Pandemie. Das war ja eine, ich sag mal, eine Konstellation, die ja tatsächlich bei viel, trotz vielem Leid, aber für die Bike-Branche ja sehr, sehr, ja, sehr förderlich war. Also die Bike-Branche hatte einen wahnsinnigen Boom, weil irgendwie die ganze Welt wollte Fahrrad fahren oder ganz Deutschland wollte Fahrrad fahren. Und auf einmal hatte jeder Mensch in seinem Umkreis, die auf einmal alle irgendwie ein Rennrad gebraucht haben, wo man vorher dachte, so wie kommt der bitte aufs Rennrad? Also der oder die. Das war irgendwie nicht auszudenken. Aber vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie sich so die Jahre nach der Pandemie tatsächlich entwickelt haben. Denn die Leute, die da so in den Sattel gekommen sind, die wollen ja vielleicht auch so ein bisschen im Sattel gehalten bleiben.
Ja, klar. Das ist jetzt natürlich dann schon gewissermaßen auch unsere Aufgabe, diese Erlebnisse auf dem Fahrrad auch ein Stück weit weiterzuentwickeln, ne? Und die Produkte auch, die dazugehören, ein Stück weit weiterzuentwickeln. Wenn du jetzt bis in die Pandemie mal zurückschaust, weil da ist tatsächlich ja relativ viel passiert, was die Fahrradbranche auch sehr stark beeinflusst hat. Sicherlich einmal der Zugang zu bekommen zu vielen Interessenten, die dann sagen, okay, ich fahre jetzt mal Fahrrad, weil ich kann vielleicht gerade auch nichts anderes tun und ich habe es vielleicht immer schon irgendwie ganz spannend gefunden und jetzt traue ich mich dann auch mal. War sicherlich ein guter Impuls, hat natürlich dann dazu geführt, dass viele Einschätzungen so in der Branche und in der Fahrradindustrie dann auch so ein bisschen fehlgeleitet wurden im Hinblick auf die tatsächliche Größe eines Marktes und die Nachfrage, die vielleicht auch realistisch ist dann für die Folgezeit. Ich glaube, dass da einfach für viele komplett die Transparenz gefehlt hat, worauf die Nachfrage gefußt hat und wie sich dann auch Dinge verschoben hat, weil vielleicht bestimmte Sachen einfach nicht zu bekommen waren. Da gab es ein paar schöne Beispiele von Pedalen und Pedalherstellern, die auf einmal auch ausverkauft waren, die vorher eigentlich gar keine große Rolle gespielt haben, aber waren halt die einzigen, die noch zu kriegen waren. Und haben natürlich alle gedacht, so super, jetzt können wir alle verkaufen wie die Weltmeister. Dem war natürlich nicht so. Und dadurch haben sich einfach viele, viele Dinge verschoben und haben auch ein Stück weit dazu geführt, dass aufgrund des Bestandsdrucks, der sich da jetzt aufgebaut hat, dann über diese Fehleinschätzungen und über die fehlende Transparenz, dass jetzt tatsächlich immer noch relativ viele alte Produkte im Markt sind. Also gerade wenn du dir Fahrräder anguckst, die gerade bei vielen dann auch im Sale sind, das ist teilweise richtig altes Zeug. Und das ist natürlich dann für die Branche auch wiederum nicht gut, weil es einfach kein gutes Bild auf den Markt an sich wirft und weil es auch nicht unbedingt einladend ist, wenn da alte Technik rumsteht. Und wir haben da wirklich viel Glück gehabt und haben sehr entschlossen reagiert, gerade so in den, ja, das war so 2022, als wir erkannt haben, so es geht gerade, der gesamte Markt entwickelt sich gerade in eine gefährliche Richtung und wir drohen ja alle irgendwie zu platzen, lagerbestandstechnisch, haben wir da tatsächlich, wir haben wirklich monatelang nichts anderes gemacht, als neu zu planen, neu zu justieren, Vertriebspläne nochmal zu überarbeiten, die Produktions- und Einkaufspläne dahinter dann auch entsprechend nochmal zu überarbeiten, auch Räder zu komplettieren. Das war ja auch eine Phase, wo man oft gar nicht 100% der Komponenten hatte, die man gebraucht hätte, um Räder zu bauen. Und diese frühe Reaktion zu der Zeit, die hat sich einfach total ausgezahlt, weil wir dann schon 23 und vor allem dann auch 2024 mit unglaublich vielen neuen Plattformen schon wieder am Start waren. Und wir haben so gesehen nicht dieses Problem eines alten oder überalterten Lagerbestands, sondern wir haben eigentlich durchgängig ein Feuerwerk an Neuheiten rausgejagt. Und ich glaube, das ist das, was dann auch so eine Marke spannend hält, wenn man sieht, dass sich Produkte entwickeln, dass sie halt auch Mehrwerte liefern über die Zeit. Also jetzt nicht irgendwelche blödsinnigen Features, sondern Dinge, die gut sind einfach in der Nutzung von einem Fahrrad. Und glaube, dass das dann halt auch mit ein Schlüssel ist, warum wir im Moment so gut dastehen. Dass das einfach die Leute wirklich auch wertschätzen, dass sie bei uns nicht nur sowieso schon gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bekommen, sondern ein Fahrrad, was wirklich technisch und auch in der Ästhetik state of the art ist.
Vielleicht mal dann jetzt der, zwar jetzt der Blick zurück, aber jetzt der Blick nach vorne. Jetzt, wenn man momentan so, sag mal, in die Branche reinguckt, da geht's ja oftmals bei Dingen, die angesagt sind, ja vor allen Dingen um das Thema E, also um Stromer. Aber wo siehst du denn vielleicht noch weitere spannende Nischen, gerade auch für euch, die da so, ja, die sich da so, die da so durchkommen? Also das Thema Gravel wird wahrscheinlich gefühlt noch stärker werden, aber ist sowas wie das Thema Cargo für euch noch spannend oder auch das Thema Bikepacking? Was sind da so die Bereiche, auf die du da ganz speziell für euch drauf guckst?
Also wir halten natürlich einen Blick tatsächlich auf alle Entwicklungen, müssen wir ja auch, gehört mit dazu. Spannend ist halt, wie sich Konzepte über die Zeit verändern oder vielleicht auch so Räder, die dann vielleicht überdreht sind, vielleicht ein Stück weit, dann um sich normalisieren und auf ein vernünftiges Maß letztendlich an Features wieder zurückgebracht werden. Hat man ja letztendlich oft gesehen in der Vergangenheit. Es gab ja mal so eine Phase, da waren Fatbikes irgendwie sehr, sehr populär. Man hat zwar keine riesen Stückzahlen verkauft, aber war halt schon irgendwie Trend und man hat sie auch überall irgendwie gesehen. Das Ganze hat einfach diese Entwicklung in Richtung dickerer Reifen auf eigentlich über alle Modelle, also egal ob im Mountainbike oder auch im Rennrad, Gravel, bis hin in den urbanen Bereich, hat letztendlich diese Entwicklung auf diesem Trend Fatbikes beruht, muss man sagen. War jetzt nicht der Auslöser für alles, aber man hat halt gesehen, der Trend geht da einfach sehr stark hin. Jetzt sieht man keine Fatbikes mehr, aber eigentlich haben alle Räder jetzt dickere Reifen. Mhm. Ja, und so ähnlich beobachten wir auch die Tendenzen im Bereich Lastenräder. Ne? Also es ist total wichtig, gerade in der urbanen Nutzung und damit ein Fahrrad halt in der Stadt auch eine Rolle spielen kann, dass du gewisse Optionen hast, auch Dinge transportieren zu können. Und da arbeiten wir natürlich auch an Konzepten, wie wir uns das für unsere Räder vorstellen können. Und das sind dann sicherlich jetzt nicht irgendwie Räder, die nachher Paletten hinten drauf transportieren können oder wo du halt nochmal mit 200 Kilo Zuladung arbeitest und top zum Fahrer, sondern einfach das auf ein vernünftiges und sinnvolles Maß dann letztendlich führen, dass es dann für so ein Produkt aus unserer Sicht zumindest auch Sinn macht. Und das sind so Dinge, die man oft sieht, dass du erst diese Übertreibung hast und dann normalisiert sich alles ein Stück weit. Aber das Feature im Kern, im Gedanken bleibt.
Okay.
Ja, und definitiv für uns Gravel, Rennrad, also alles, was einen gebogenen Lenker hat, spielt eine Riesenrolle. Da gehören wir einfach mit zu den Marktführern. Das gehört zu unserer DNA. Das fühlen sich bei uns alle super wohl mit. Und das sind auf jeden Fall Produkte, die für uns auch weiter komplett im Fokus stehen werden und wo wir versuchen letztendlich dann auch den Ausgangspunkt wiederum für andere Produkte zu legen, weil wir einfach aus dieser sportlichen Expertise raus dann auch bessere Räder für die Stadt bauen können, die einfach auch ein Stück weit leichter sind, die performanter sind. Und das ist halt dann das, was wir versuchen, diese DNA ein Stück weit zu übertragen in andere Bereiche.
Okay, ja, verstanden. Welche Rolle spielt denn dann die von dir ja auch eben schon mal angedeutete Digitalisierung so bei der Entwicklung von Bikes? Also gibt es irgendwelche smarten Komponenten, Thema Connected Bikes? Was ist da bei euch so gerade so die relevantesten Entwicklungen, die du auch teilen kannst und möchtest?
Da passiert natürlich wahnsinnig viel. Ein Stück weit ist man da auch dann abhängig davon, wie die ganz großen Player, wie jetzt zum Beispiel Bosch oder so, damit umgehen, mit welcher Offenheit die an so Themen wie Konnektivität rangehen. Da stellt man schon fest, dass es nicht ganz einfach ist, auch an Daten zu kommen. Also da versuchen schon alle irgendwie ihre Systeme so ein bisschen auch für sich abzugrenzen und ihren Claim abzustecken. Wobei, glaube ich, die Erkenntnis mittlerweile bei fast allen da ist, dass man halt, wenn man zusammenarbeitet, einfach auch erfolgreicher sein kann. Ja, es gibt ein paar Anbieter, die sich auf Konnektivitätsthemen sehr stark fokussiert haben, die selbst keine Antriebe bauen. Die tun sich halt auch mit diesen Abgrenzungen immer so ein Stück weit schwer und fällt nicht ganz leicht, sich dann durchzusetzen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir in Zukunft da noch mehr Zusammenarbeit sehen werden und auch müssen, weil das einfach Grundvoraussetzung dafür, dass solche Systeme dann auch erfolgreich sein können. Wir für uns jetzt als D2C haben da natürlich schon auch eine gewisse Chance in der Kommunikation, dann auch mit denjenigen, die die Produkte benutzen.
Mhm.
Da würden wir natürlich gerne auch ein bisschen mehr tun, wobei im Moment tatsächlich da noch kein so großer Fokus drauf ist. Also es ist nicht so, dass jetzt ständig die Kunden fragen, welche Lösungen bietet ihr da an? sondern jeder arbeitet so ein bisschen auf dem, was der Markt hergibt. Okay. Du kannst, wenn du Diebstahlschutz haben willst, kannst du einfach mit Apple AirTags oder so arbeiten. Die kannst du mittlerweile über wirklich coole Halterungen überall am Rad auch verstecken. Da kein Problem. Man kann aber auch so eine voll integrierte Lösung von Bosch nehmen, wenn man jetzt einen Antrieb von Bosch fährt an seinem E-Bike. Da ist dann auch alles eingebaut, Alarmanlage und Diebstahlwarnsysteme und Tracking und so. Also da gibt es halt eine sehr große Bandbreite und du kannst halt von 10 Euro bis, keine Ahnung, bis 1000 Euro kannst du eigentlich da fast alles ausgeben. Für uns spielt Digitalisierung eigentlich noch mehr eine Rolle im Bereich der Entwicklung. Also dafür halt gerade für die Produktentwickler gute digitale Tools zur Verfügung hast, die einfach dann im Bereich von Simulationen beispielsweise sehr stark sind. Gerade wenn es so Richtung Aerodynamik geht, total wichtiges Thema. Also man braucht heutzutage nicht mehr unbedingt immer den physischen Windkanal. Du kannst mittlerweile auch viele Simulationen am Rechner machen. Das ist einfach auch ein riesen Geschwindigkeitsvorteil. Natürlich geht man dann in gewissen Konstellationen immer noch mal in den Windkanal, aber man kann halt relativ viel schon vorbereiten in der Entscheidungsfindung und im Design. Und das sind Dinge, die wir einfach zunehmend auch nutzen und die dann total hilfreich sind, ein noch besseres Produkt zu bauen.
Jetzt gibt's ja immer mal wieder in der Branche oder auch immer in der erweiterten Branche die Diskussion, was muss passieren, dass das Rad das Auto ersetzen kann. Habt ihr da auch irgendwie eine Vision für die Zukunft und wie wollt ihr da im Zweifelsfall dann auch irgendwie Teil davon sein?
Bei der Frage, ich muss immer dran denken, ich weiß nicht, ob du es kennst, da gab es doch mal so einen TV-Ausschnitt, wo jemand darüber philosophierte, dass irgendwann der Döner den Menschen ersetzen. Ja, man muss einfach sagen, dass Fahrrad und Auto wird ja beides benötigt. Ich glaube, es geht halt nur miteinander und indem man die verschiedenen Verkehrsmittel möglichst intelligent miteinander verbinden kann. Je nachdem, wo du wohnst, ob du jetzt in der Stadt oder auf dem Land wohnst, gibt's halt auch dann manchmal nur eingeschränkte Möglichkeiten, sich zu bewegen. Auf dem Land wirst du wahrscheinlich viel eher ein Auto brauchen, weil es einfach wenig Busverbindungen gibt und ja vielleicht auch gar keine Züge und die Strecken mit dem Fahrrad dann vielleicht auch einfach zu lang sind, gerade wenn du dann einkaufen fahren musst. Also von daher, da muss man einfach wirklich sehr gezielt auch hingucken, so was ist eigentlich jetzt gerade in welchem Umfeld, in welcher Region los, wie sind die Verkehrssysteme aufgestellt. Und ich glaube, wir werden halt alle gut beraten, da einfach mehr über das Miteinander zu sprechen, als über das Gegeneinander. Was ja auch total spannend ist, ist, dass viele Automarken sehr gerne Werbung machen mit Fahrrädern, aber die sind dann halt nur irgendwie, weiß ich nicht, im Kofferraum oder hinten auf dem Träger, ne? Ist dann auch ein bisschen diskriminierend, aber offensichtlich ist auch für die das Fahrrad cool genug, um sich damit zu zeigen und zu beschäftigen. Ja, also wie gesagt, Miteinander ist das A und O.
Ja, finde ich gut.
Produkte, die Bikes sind gut genug, dass sie relativ viel von dem, was man braucht in der Stadt, auch abdecken können. Also ich kann damit einkaufen, ich kann damit zur Arbeit pendeln. Was oft fehlt, sind dann tatsächlich gerade im urbanen Raum gute Fahrradwege. Und da muss man sich halt auch Gedanken machen, so in welcher Art von Stadt wollen wir eigentlich in Zukunft leben? Also wir schreiben eigentlich immer lebenswerte Städte drüber. Weil es geht gar nicht um Fahrrad oder Auto, sondern wie kann eine Stadt entwickelt werden, dass sie in Zukunft auch attraktiv für Menschen ist.
Jetzt gerade, sage ich jetzt mal, erleben wir ja, also der Radsport kommt ja so ein bisschen aus, oder das Rennradfahren jetzt im weitesten Sinne kommt ja so ein bisschen aus dieser reinen oder oftmals aus der sehr stark performance-lastigen Brille. Also möglichst irgendwie, ich habe Strava oder Strava und ich messe mich, ich gucke, was ich für einen Schnitt fahre und so weiter und so fort. Aber mein Gefühl ist es, dass ja auch immer mehr so dieses Thema Gesundheit mehr in den Vordergrund kommt, dass irgendwie viele Menschen, die Jahrzehnte sind alle gejoggt, gelaufen, viele sagen, ja, nee, irgendwie das Knie macht das nicht mit oder ist für die Knie nicht gut, weil irgendwie zu viel Bauch, zu schwer, was auch immer. Wie siehst du diese Entwicklung? Das kennen, glaube ich, viele. Aber da ist ja Fahrrad einfach immer eine super Alternative für. Und deswegen fahren ja viele dann doch mehr Rad, die mehr so den, sag mal, den Gesundheitsaspekt haben. Die sagen, ich möchte gesund leben. Ich möchte aber jetzt nicht hier wie letztes Wochenende in Hamburg bei den Cyclassics irgendwie beim Jedermann-Rennen an den Start gehen. Also da gibt's ja noch einfach ein Segment, was da irgendwie immer größer wird. Siehst du das auch so? Oder was wäre so da eure Antwort drauf? Wie wollt ihr damit umgehen?
Ja, es gibt beides, ne? Also früher war es tatsächlich so, dass alles komplett performance-orientiert und sehr, ja, auch auf Durchschnittsgeschwindigkeit, auf Watt und so weiter, genau wie du es gerade gesagt hast, fokussiert war. Das hat sich halt wirklich komplett verändert. Ne? Ich hatte ja vorhin schon mal angedeutet, dass gerade Einsteiger für uns auch eine immer wichtigere Rolle spielen. Und da gibt es dann durchaus auch viele und auch viele, muss man sagen, Influencerinnen und Influencer, die halt genau dieses Thema halt versuchen, auch sehr aktiv zu bespielen und zu thematisieren. Wo dann halt gesagt wird, okay, ist doch meine Entscheidung, ob ich jetzt irgendwie auf Geschwindigkeit fahren will, ne, und ob ich jetzt vielleicht mit Klickpedalen fahren will oder ob ich ein aerodynamisches Trikot trage. Lasst mich doch bitte so fahren, wie ich will. Und ich glaube, das ist halt genau das, was man zunehmend sieht, dass so ein bisschen Selbstverwirklichung im Mittelpunkt steht, dass, wie gesagt, auch das Erlebnis im Mittelpunkt steht, dass es nicht mehr nur um Performance geht. Aber die Welt gibt's natürlich auch. Und sich dann halt tatsächlich, oder alles zuzulassen, glaube ich, darum geht's. Ne, es schließt sich nichts aus und eine gewisse Toleranz muss man einfach mitbringen. Das wäre sowieso in vielen Bereichen ganz, wenn wir insgesamt ein bisschen toleranter werden und weniger aufgeregt reagieren würden. Und das ist halt dann schon auch spannend zu sehen, welche Diskussionen sich dann daraus ergeben. Ne, das gucken wir uns dann gerne auch an. Letztendlich muss man halt sagen, dass die Offenheit und die Toleranz, glaube ich, die entscheidenden Punkte sind.
Wie beim Auto und dem Rad, lieber offen miteinander sein. Ne? Das ist eigentlich, wie du schon sagst, also vielen Bereichen würde uns mehr Toleranz extrem gut tun. Lass uns mal kurz nur auf euren Wettbewerb gucken. Gibt es Marken, auf die du besonders schaust? Also ist Canyon irgendwie so für euch der Hauptwettbewerb oder was sind da so Marken, die du im Blick hast?
Ja, wir gucken uns natürlich tatsächlich alle Marken in unserem Umfeld sehr, sehr intensiv an. Und da gibt viele Marken, die echt einen super Job gemacht haben, oft dann in ihrem Bereich und in ihrem Segment und mit den Kunden, die sie da speziell auch ansprechen wollen. Canyon ist sicherlich einer der Vorreiter im deutschen Markt. Auch wenn wir damals D2C als Erste gemacht haben, haben die natürlich in der Zwischenzeit einen wahnsinnigen Job gemacht, sind unglaublich gewachsen. Und da guckt man dann auch immer hin. Das ist völlig klar. Aber wir wissen, dass sie mittlerweile auch sehr gut auf uns schauen. Und das macht uns dann auch ein Stück weit stolz und bestätigt uns, dass wir da auch auf einem sehr guten Weg sind als Marke. Aber ich glaube halt, nur auf Canyon zu gucken, wäre viel zu wenig. Wenn du dir zum Beispiel das urbane Segment anguckst, da haben,
gerne,
finde ich zum Beispiel Van Moof oder Cowboy in der Kommunikation auch einen super Job gemacht. Haben zwar dann nicht so richtig gute Fahrräder gebaut. Also ich glaube, so technisch hatten die ihre Herausforderungen. Aber da konnte man einfach wahnsinnig viel lernen, was Kommunikation mit digital affinen jüngeren Kunden angeht. Und von daher sind solche Marken für uns dann auch immer ganz spannend. Na klar, im Sport, wenn du jetzt den Performance-Bereich nimmst, dann gibt's halt auch ganz viele, man sowieso immer im Schirm haben muss. Jetzt zum Beispiel Specialized oder Drank vor allem auch. Die machen da auch echt richtig gute Arbeit. Aber es gibt natürlich auch dann gute deutsche Marken wie, wenn du jetzt in den Cargo-Bereich guckst, Ries und Müller hat sich super entwickelt. Finde ich Top-Job. Oder auch bei euch jetzt im Norden, Stevens, seit vielen Jahren auch dabei. Und die bauen auch gute Fahrräder. Und ich glaube, dass es da echt richtig viele gute Beispiele gibt, auch für sehr erfolgreiche deutsche Marken. Und da muss man überall hingucken. Tube, nicht zu vergessen.
Ja, ich meine, klar.
Der größte Player bei uns hier im Markt. Also da, wir haben als deutsche Fahrradindustrie da schon einiges zu bieten.
Das stimmt. Wie kann man sich denn da so ein bisschen, ich sag mal, abgrenzen? Einen ganzen Preis zu bieten, wird's ja nicht nur sein. Was sind so die Argumente, wenn jemand sagt, Mensch, irgendwie tatsächlich vielleicht diesen Vergleich, kaufe ich mir jetzt ein Einsteiger Canyon Bike oder gehe ich eher auf Rose und guck da mal näher rein? Was sind so die Abgrenzungen, die du vielleicht mitgeben kannst?
Ja, du musst halt deine Marke und auch letztendlich die Leute, die du ansprechen willst, und die Radfahrerinnen und Radfahrer, die wir halt letztendlich gerne auch mit unseren Fahrrädern ausstatten möchten, einfach genau im Blick haben, ne? Und die Werte, die dahinter stehen und so weiter, das muss halt letztendlich ein rundes Bild nachher ergeben. Und mit dem müssen wir uns auch letztendlich als Unternehmen sehr stark identifizieren, ne? Und deswegen, das, was du an Produkt von uns siehst und die Kommunikation, die du von uns siehst, die kommt halt wirklich tief aus dem Innersten und aus uns allen, die jetzt hier für Rose und bei Rose arbeiten. Und das unterscheidet sich dann, wenn du es genau betrachtest, schon sehr stark auch von vielen anderen Playern am Markt. Ne, wir sind halt nicht so ausschließlich performanceorientiert wie einige andere, sondern wir versuchen gezielt auch Einsteiger, Einsteigerinnen. Na, viele Frauen mittlerweile, die Radfahren. Ist eine total schöne Entwicklung zu sehen, dass halt die Männerdomäne komplett aufgebrochen ist.
Ja, unbedingt.
Und das sind Dinge, die sehen wir schon seit Jahren und da gehen wir wirklich sehr aktiv ran und versuchen letztendlich auch da so eine Entwicklung ein Stück weit mit zu prägen und zu beschleunigen. Und das sind sicherlich so Details, die siehst du dann bei anderen vielleicht weniger. Ne? Unsere Bewegung auf die Fläche, ne? Und unsere Präsenz mit stationären Stores, mittlerweile 5 Stores in Deutschland, macht als D2C so in der Form auch keiner. Weil uns einfach wichtig ist, nah dran zu sein und Service zu bieten. Wir sind da auch nicht immer perfekt, wissen wir. Da gibt es echt viel zu tun. Und wir wissen auch, so Themen wie Werkstatttermine sind bei uns auch schwer zu kriegen, wie bei vielen anderen auch. Aber wir sind halt als D2C in der Rolle, oder wir fühlen uns in der Rolle wohl, dass wir halt präsent sind in vielen deutschen Städten, dass wir nah an den Kunden sind. Und dass wir dann da wiederum auch dieses Thema Community echt stark aufgebaut haben, weil wir wollen halt wirklich zusammen mit unseren Kundinnen und Kunden Radfahren. Ne? Wir wollen da gemeinsame Erlebnisse schaffen. Und da fahren dann auch Leute von Rose mit. Also wir nehmen da alle dran teil. Ne? Und wenn man da genau hinguckt und das genau beobachtet, dann wirst du halt Leute bei uns sehen, die sind vielleicht irgendwo, weiß ich nicht, Director UX oder sind Director Brand, die fahren mit. Na, genauso wie vielleicht jemand, der im Store als Verkaufsberater unterwegs ist. Na, oder manchmal bin ich auch dabei. Also ich glaube, das macht dann nachher so eine Marke auch aus. Und die Nahbarkeit ist für uns da ein Riesenthema. Ich würde sagen, da liegen vielleicht dann auch die größten Unterscheidungsmerkmale. Und du hast recht, rein über Preis-Leistung sich zu definieren, wäre viel zu kurz gesprungen. Ich glaube, es gibt so ein paar Hygienefaktoren, die gehören dazu. Die musst du einfach bieten. Das sind halt Qualität, Preis-Leistung, ein guter Service. Wenn du die nicht erfüllst, dann wird es sowieso schwierig. Aber was dann on top kommt, was die Marke mitbringt, was das ästhetische Erscheinungsbild mitbringt, was du zusammen mit der Community machst und erlebst, das sind dann halt die besonderen Faktoren.
Ja, verstehe ich. Was ist denn für euch in Zukunft, ich sag mal, wichtiger? Wird das weiterhin der Straßenradsport sein oder der Radsport sein oder doch mehr das Alltagsradeln, sagen wir es mal ganz bayerisch, das Alltagsradeln? Was ist für euch in Zukunft so der Markt, wo du noch richtig Wachstumschancen siehst, vielleicht so in den nächsten 10 Jahren?
Ja, wenn du dir allein die Marktgröße anguckst, dann ist natürlich tatsächlich das, was in Städten passiert und auch E-Mountainbikes als sehr, sehr großes Segment, Bereiche, wo wir durchaus noch echt viel Potenzial sehen, auch für uns als Marke. Ne? Jetzt kommen wir halt wirklich sehr stark aus der Ecke mit den gebogenen Lenkern und definieren uns darüber auch sehr stark, aber wir nehmen daraus auch viel mit in Richtung eines urbanen Marktes beispielsweise. Das sind auch tatsächlich Bikes, die bei uns wahnsinnig gut funktionieren. Wenn du dir zum Beispiel jetzt so ein Backroad mal als Gravel-Plattform nimmst und auf der Basis dann Commuter baust, Randonneure baust, dann sind das schon Räder, die viele Leute sehr stark berühren und auch emotional irgendwie ansprechen. Und das ist was wir in Zukunft auch gerne noch ein Stück weit mehr forcieren wollen. Dass wir uns auch diesen Zielgruppen im urbanen Bereich noch ein Stück weit mehr zeigen. Offen dafür sind wir sowieso, aber dass wir uns da tatsächlich auch vielleicht noch mit ein bisschen mehr Präsenz dann auch sichtbar machen. Und Wachstum ist, glaube ich, für uns als Marke in den Bereichen wirklich noch gut realisierbar, auf jeden Fall. Ansonsten muss man halt sagen, wir sind im Moment eine Marke, die sehr stark im deutschsprachigen Raum agiert. Und gibt es zwar auch im Ausland, also gibt tatsächlich einige auch aus dem benachbarten Ausland, die auf Rose fahren und die auch gerne auf Rose fahren, aber wir sind ja nicht wirklich aktiv. Und da sehen wir auch tatsächlich vor allem für uns jetzt aus der Position Rennrad-Gravel-DNA noch echte Chancen, einfach die Nachbarmärkte noch viel aktiver anzugehen.
Jetzt hast du, eine Frage habe ich noch. Du hast jetzt ja schon anfangs den Store in München erwähnt. Wir haben über Hamburg kurz gesprochen. Aber wo kann ich denn noch so einen Rose-Store erleben? Wo muss ich in Deutschland noch hinkommen?
Flagship ist natürlich hier in Bocholt. Einfach die größte Fläche. Ist jetzt nicht der Store mit der modernsten Ausstattung, weil er ist auch schon ein paar Jährchen älter. Aber wir haben hier einfach das größte Sortiment an Zubehör, an Ersatzteilen, an Bekleidung. Wir haben eine riesen Testflotte, also das sind über 4000 Quadratmeter Ausstellungsfläche,
ja,
die wir da haben. So gesehen, das ist, glaube ich, für jemanden, der einfach mal 2-3 Stunden
Zeit hat,
einfach so Fahrrad pur erleben möchte und auch noch einen guten Kaffee trinken möchte, eine definitiv lohnenswerte Adresse. Ansonsten haben wir noch Stores in Köln und in Berlin. Also insgesamt 5 Stores in Deutschland. Wir haben aber auch wirklich total spannende Partnerschaften. Beispielsweise Breuninger ist einer unserer Partner.
Okay.
Mit denen arbeiten wir auch zusammen an ausgewählten Standorten. In der Schweiz gibt es auch mehrere Stores. Also wir sind ganz gut verteilt mittlerweile.
Ja, sehr gut. Und Breuninger stellt dann tatsächlich auch Fahrräder von euch aus? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, okay, genau.
Und dann?
Ja, die verkaufen ja auch sehr, sehr viel Radsportbekleidung. Haben da echt ein richtig gutes Sortiment am Start und da passen unsere Räder perfekt dazu und von daher sind wir da auch in eine Partnerschaft eingestiegen.
Und das ist dann für euch schon ein relevanter Absatzkanal geworden, oder?
Also man muss halt sagen, dass man, wenn man sich gegenseitig nicht wehtut und das ist jetzt in dem Fall so, dass man dann tatsächlich auch echt viele Synergien schaffen kann und es geht sowohl für uns um die Kundinnen und Kunden, die bei Breuninger in Stuttgart durch den Store laufen und sich einfach inspirieren lassen wollen und oft sind, dann sich auch mal so ein Fahrrad anzugucken. Aber natürlich auch spannend für Breuninger, dann einfach Kunden, die gezielt für uns kommen, dann nochmal einmal durchs Geschäft zu lotsen. Ne?
Und wie kommen so Kooperationen, jetzt doch noch eine Frage mehr, aber wie kommen so Kooperationen zustande? Seid ihr da auch wieder die das identifizieren oder meldet sich so jemand wie Breuninger dann bei euch und macht und kommt mit der Idee bei euch nach Bocholt?
Ja, sowohl als auch.
Okay.
Also passiert tatsächlich beides. Und ich glaube auch da wiederum aus der Positionierung raus, Breuninger als eigentlich für mich der führende Händler im Bereich Mode in Deutschland und wir als eine der führenden Marken für Fahrräder. Ne? Und da haben wir einfach eine sehr, sehr große Schnittmenge, haben, glaube ich, sehr viel Deckungsgleichheit auch in der Zielgruppe und bei den Kunden. Und dann spricht man halt und guckt, ob man es einfach mal gemeinsam probieren möchte oder nicht.
Jetzt eine Abschlussfrage habe ich noch, denn sie liegt so ein bisschen auf der Hand. Wenn du in 10 Jahren deine goldene Krawattennadel von deiner Frau angesteckt bekommst oder den Rose-Leberwurst-Orden, ich weiß es nicht, was es euch gibt, aber was oder wo hoffst du, steht das Unternehmen dann? Was ist dann so die Vision, die ihr bis dahin verfolgen wollt?
Für uns wichtig tatsächlich, dass wir als Familienunternehmen agieren können, weil das tatsächlich auch ein großer Unterschied zu vielen Playern im Markt ist, dass wir unsere eigenen Entscheidungen treffen können, die nicht unbedingt immer nur wachstumsgetrieben sind oder effizienzgetrieben, sondern vor allem nachhaltigkeitsgetrieben. Dass wir es schaffen, uns als Familienunternehmen nachhaltig zu entwickeln, dass wir auf die Dinge auch Einfluss nehmen können, die wir für wichtig halten und die auch unsere Community für wichtig hält. Und das wäre für uns, glaube ich, so der allerwichtigste Punkt. Ein nachhaltiges, solides Wachstum als Familienunternehmen.
Ja.
Und ich glaube, dass wir in der Positionierung als Marke echt gerade auf einem wirklich guten Weg sind. Da will man natürlich gerne noch weiter dran arbeiten, aber dann halt auch gerne über die deutschen Grenzen hinaus und würden uns gerne auch im europäischen benachbarten Ausland einfach noch ein bisschen mehr vorstellen und bekannter machen. Und wir würden gerne tatsächlich auch im Bereich von Produktentwicklung in Zukunft wieder mehr in Europa machen. Da sind die Möglichkeiten im Moment leider noch ein bisschen limitiert. Aber wir haben da wirklich gute Gespräche, uns auch ein gutes Netzwerk aufgebaut und wir sehen da echt Chancen, dass man auch in Zukunft die Lieferketten wieder ein Stück weit näher ranholen kann für bestimmte Produkte. Und dass man dann da auch tatsächlich einen noch größeren Beitrag leisten kann, auch in Richtung Klimaschutz beispielsweise, durch einfach Verwendung kreislauffähigerer Materialien. Und da möchten wir auch gerne aktiv dran mitarbeiten. Eigentlich genauso wie auch im Thema Mobilitätswende und ja die Städte einfach ein Stück weit lebenswerter zu machen. Das sind einfach so Themen, die liegen uns am Herzen. Und da würden wir gerne unseren Beitrag zu leisten.
Super. Thorsten, vielen Dank für das Gespräch. Viel Erfolg bei der weiteren Reise, die dann für dich hoffentlich noch viele, viele Jahre dauern wird bei Rose. Und mir bleibt nur dir alles Gute und dir und euch natürlich alles Gute zu wünschen für die Zukunft. Danke dir.
Ja, danke schön. Hat Spaß gemacht.